Es ist 18 Uhr, draußen liegt Schnee. Wir sitzen in Titisee Neustadt zur Neuauflage eines Podcasts. Steffen, wieso haben wir uns so lange nicht gemeldet?
Daniel, hallo. Sehr gute Frage und da schließt sich auch der Kreis zu Titisee Neustadt. Ich habe den Job gewechselt, sprich ich bin noch in der gleichen Branche, aber jetzt an anderer Stelle tätig, in einer anderen Praxis, zusammen mit vielen Kollegen in der Praxisklinik Titisee Neustadt. Ich weiß sehr zu schätzen, dass du den Weg durch den Schnee hier hochgefunden hast. Ich muss gestehen, ich bin schuld daran, dass wir uns jetzt so lange nicht gemeldet haben, weil mit der Neuübernahme der Praxis ist es einfach so viel zu tun gewesen, dass es nicht adäquat gewesen wäre, wenn wir da versucht hätten, irgendwas zusammenzuschustern. Das hat einfach zeitlich nicht gepasst. Umso mehr bin ich sehr froh, dass wir es jetzt zum Auftakt nehmen können, noch zum Jahresende da wieder einzusteigen. Also nochmal herzlich willkommen.
Ich bin auch froh, dass wir weitermachen können, vor allen Dingen auch, und dass es klappt, weil es macht auch immer Spaß zu diskutieren.
Absolut.
Und deswegen wollen wir gar nicht langweilen, warum wir so eine Pause gemacht haben, sondern starten einfach direkt wieder los mit dem heutigen Thema.
Genau so machen wir es.
Konservativ versus operativ.
Sie hören den medizinischen Podcast Kommt ein Arzt zum Physiotherapeuten mit Dr. Steffen Schneider und Daniel Klein. Dies ist ein Podcast, produziert von der Praxisklinik Titisee Neustadt und der Physiotherapie Murener Mooswald in Freiburg.
Steffen, wir nehmen uns einen Patienten oder eine Patientin, die zu dir kommt, vielleicht an einem gewissen Fallbeispiel. Nehmen wir mal die Schulter. Und wir gehen davon aus, sie hat auch schon Vorbefunde. Mhm. Das heißt, sie hat eine Rotatorenmanschettenruptur. Und wir wollen einfach das Beispiel herbeiführen, weil es einfach ein sehr, sehr gutes Beispiel ist mit vielen Möglichkeiten der Therapie.
Ja.
Sie hat einen Rotatorenmanschettenriss, ist 40 Jahre alt, hat Schmerzen, gewisse Therapie schon hinter sich. Wie können wir jetzt ableiten, ob sie operiert werden sollte oder ob man vielleicht konservativ gegebenenfalls noch arbeiten könnte.
Mhm. Lass mich gerade noch zwei Sachen gleich vorschieben. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Rotatorenmanschette, so die Sehnenkappe im Prinzip, die Schulter bewegt. Und wenn davon eine Verletzung vorliegt, sei es durch einen Unfall oder sei es durch verschleißbedingte Situationen, dann jetzt Frage, kann man das noch ohne Operation hinkriegen oder muss man da operativ zu Wege schreiten? Wenn ja, wie lange kann man es denn ohne Operation versuchen? Vielleicht können wir das Thema sogar insgesamt gar nicht konservativ versus operativ nehmen, sondern speziell jetzt beispielsweise auch in diesem Fall, aber auch in vielen anderen würde ich sogar sagen, die konservative und die operative Therapie gehen da fast Hand in Hand. Denn es gibt natürlich Möglichkeiten, konservativ vorzugehen. Es muss dafür gewisse Grundvoraussetzungen haben. Das heißt, wenn wir bei der Rotatorenmanschettenläsion bleiben, dann muss es natürlich eine Art von Läsion sein, die wir dann, sei es aus dem Ultraschall, sei es aus der MRT-Diagnostik kennen, von der wir sagen, das kann auch konservativ erfolgreich werden. Also sprich, wenn man sich so eine Rotatorenmanschette, sagen wir so bildgebend, vorstellt wie Zügel an einem Pferd. Und wenn der Zügel komplett abgerissen ist und man kann das Pferd nicht mehr lenken, dann wird der Zügel nicht von alleine wieder dahin wachsen. Da kann man mit der Physiotherapie dann relativ wenig vor der Operation ausrichten. Wenn es aber so ist, dass man sagt, Mensch, dieser Zügel ist nur teilweise und angerissen es ist einfach eine Situation gegeben, in der man beispielsweise nicht operieren kann, sei es wegen irgendwelcher Begleiterkrankung oder weil irgendwelche Lebensumstände bei der Patientin, beim Patienten es nicht möglich machen, dann müssen wir auf das Konservative auf jeden Fall zurückgreifen können und dann können wir da sehr erfolgreich therapieren. Von daher kann man es vielleicht andersrum machen, dass man eher sagt, gar nicht wann kann man es konservativ machen, sondern dann wann in Anführungszeichen müssen oder sollten wir denn operieren. Und das wären beispielsweise Komplettabrisse von Sehnenanteilen dieser Rotatorenmanschette, wo wir sagen, okay, das kriegen wir konservativ gar nicht mehr dahin, weil an dieser Sehne hängt immer noch ein Muskel. Und wenn der Muskel die Sehne vom Ort des Geschehens wegzieht, dann kriegen wir das nicht physiotherapeutisch zurückbeübt. Das heißt, das wäre so ein Fall, wo man sagen würde, das ist eher was fürs Operative.
Du willst einsteigen? Ja, weil wir haben ja jetzt einen sehr unspezifischen Fall. Also wir müssen bestimmte Parameter hervorheben. Natürlich muss man sie individuell entscheiden. Die Parameter, die du jetzt zum Beispiel schon aufgerufen hast, ist der diagnostische Teil. Das heißt, wir sehen eine Ruptur. ich als Physiotherapeut halte immer dagegen, sage, wir behandeln ja keine Bilder. Ich weiß, dass du ja auch dabei bist, sondern wir müssen uns den Patienten natürlich dann auch noch anschauen. Die Parameter kann man natürlich immer herbeiführen. Manchmal ist es vielleicht sogar besser, keine Diagnostik zu haben, wenn der Patient keinen Schmerz hat. aber
kein Fieber misst, kann keins feststellen.
Genau. Das heißt, wenn natürlich, und das ist jetzt zum Beispiel an diesem Fall einfach schön zu sehen, weil ich natürlich dann oft immer so lang wie möglich beim konservativen Weg gerne dabei bin und sage manchen Patienten auch einfach als Info, deswegen die Rotatorenmanschette, ab dem 25. Lebensjahr haben wir eine Rotatorenmanschette, die eigentlich immer mehr abbaut. Ja, das heißt, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, einmal traumatisch, dann haben wir eine andere Situation, oder degenerativ, das heißt, das ist durch Verschleiß eben ab dem Beispiel 25. Lebensjahr oder einer gewissen Genetik dann abgebaut. Ja? Das heißt aber, ein Parameter ist erstmal die Diagnostik, die für dich ja auch einfach zur Entscheidungsfindung auch extrem wichtig ist.
Ja, es ist ja auch dafür wichtig, dass man erstens selbst sich ein vernünftiges Bild machen kann, aber natürlich auch das Patientinnen und Patienten erklären kann, um was es geht, weil so komplex sich das vielleicht bisweilen anhören mag, man kann es eigentlich jedem immer verständlich erklären, wo das Problem liegt, warum man was vielleicht operativ eher angehen sollte, vielleicht warum man auch was konservativ ruhig machen kann. Vielleicht auch, warum man sagt, Mensch, hier sind beide Möglichkeiten gegeben und dann lassen Sie es so erstmal ohne Operation versuchen. Und wenn es nicht funktioniert, kann man immer noch operieren. Und das kann man eigentlich jedem immer recht anschaulich erklären. Das heißt, wir brauchen natürlich die Diagnostik aus der, und das möchte ich gerade nochmal einhaken auf das, was du vorhin gesagt hast, wir behandeln keine Bilder, ist nämlich genau richtig. Ich finde es auch nach wie vor überraschend und bin auch immer wieder ganz positiv angetan, wie viele Leute es total verwundert aufnehmen, dass man sie wirklich anfasst bei den Untersuchungen, dass man sich nicht nur vor den Monitor setzt und sich ein mitgebrachtes MRT anschaut, sondern sagt, okay, jetzt starten wir erstmal mit Ihnen durch, erzählen Sie doch mal, und sie dann auch untersucht und die Schulter in den Patienten in die Hand nimmt. Also das ist nach wie vor, finde ich, elementar. Und dann natürlich brauchen wir die Bildgebung, egal jetzt, ob das Röntgen, Ultraschall oder das MRT dann ist. Aber, und das ist ja der ganz große Vorteil aufgrund dieser ganzen digitalen Möglichkeiten, die wir heute haben. Die Bilder sind ja teilweise im Netz verfügbar über die entsprechenden Codes bei den radiologischen Anbietern. Das heißt, man kann den Patienten ja am Bild genau zeigen, warum man sich welche Überlegungen macht und was die Situation ist. Aber wir brauchen die vernünftige Diagnostik. Das heißt, wir müssen schon Fieber messen, weil wir müssen schon gucken. Nur dann kann man es auch valide erklären und vernünftig darstellen, warum welche Optionen jetzt gegeben sind und zu was man da eher tendieren sollte. Also von daher, Diagnostik ist der Elementarbaustein. Dass das dann individuell angepasst sein muss, bin ich ganz bei dir, was das Vorgehen angeht. Beispielsweise eine verletzte Rotatorenmanschette bei jemandem, der aber sagt, ich habe aber einen Pflegefall zu Hause, ich muss mich jetzt kümmern. Dann kann man das natürlich besprechen und kann sagen, das können Sie jetzt machen. Aber tendenziell bei der Art beispielsweise von Verletzungen, die Sie haben mit Ihrer Schulter, können Sie maximal nur noch ein halbes Jahr zu Hause vermutlich jemanden pflegen. Das heißt, das muss man natürlich immer individualisieren, da sind wir uns ja auch einig. Aber so grob, glaube ich, geht es auch ein bisschen auch darum zu sagen, okay, wann sollten wir denn eher schnell zur Operation schreiten? Da war das mit den unfallbedingten Verletzungen natürlich schon mal ein guter Hinweis. Auch da gibt es natürlich welche, die wir erstmal konservativ probieren können. Es gelten, finde ich, sonst nach wie vor die gleichen Grundsätze, die wir auch sonst haben. Wenn es keine Aussicht darauf gibt, dass das Konservative erfolgreich ist, wenn das Konservative frustran gelaufen ist, wobei man auch da einschränkend sagen muss, nicht jede konservative Therapie, die nicht zum gewünschten Ergebnis führt, mündet deshalb in der Operation. Also die Operation ist ja nicht immer die Alternative, meiner Ansicht nach, zum konservativen Vorgehen. Ich weiß nicht, wie du das einschätzen würdest.
Ja, das hat ja auch verschiedene Parameter. Ne? Also zum einen, wie lang muss denn eine konservative Therapie überhaupt laufen, um zu entscheiden, jetzt gehen wir in die Operation. Das ist für mich in allererster Linie immer der Schmerz.
Ja.
Weil ich kann jetzt sagen, okay, ich gebe immer so eine Range von 3 bis 6 Monaten eigentlich einer konservativen Therapie. Die aber, jetzt kommt unser vielleicht Medizinsystem, das kann man kurz einhaken, es gar nicht zulässt, diese Möglichkeit eigentlich zu haben, weil wir sind begrenzt in unseren Rezepten, klar. Ja. Deswegen ist der Patient in seiner Eigenverantwortung eigentlich da auch sehr hoch gefordert. Wenn er die Operation vermeiden will, kann er vielleicht 6 Wochen eine gewisse Physiotherapie machen und dann ist er in der Eigenverantwortung, gewisse Übungen oder Trainingseinheiten zu absolvieren. Aber ich glaube, so eine Range von 3 bis 6 Monaten ist eigentlich ein wichtiger...
Das ist eine gute Hausnummer, ja.
Ein wichtiger Faktor, wo man bewerten kann, wo geht's denn hin.
Ja.
Was für mich immer dazu führt, dass man, aber das ist Schmerz. Also wenn ich sehe, in den ersten Zeiten, der ersten Zeit der Therapie passiert nichts, dann ist für mich Schmerz der Indikator zu sagen, wir haben ja Schmerzskalas, mit denen wir arbeiten können, dann ist das ein Faktor zu sagen, wir brechen hier ab, die Operation ist gegebenenfalls die richtige Entscheidung. Absolut, und dann muss der Patient beim Operateur entscheiden, ist das dann auch die richtige, so wie du gemeint hast, ist es dann auch die richtige gegebenenfalls. Ja. Oder müssen wir uns tatsächlich einfach noch mehr Zeit geben? Und da wird es aber dann sehr, sehr individuell, denke ich. Ja. Ich habe mir das mal aufgeschrieben mit den Parametern. Ich habe das jetzt, der Hard Fact, also Beispiel Diagnostik, ist die Hardware gewesen, weil ich das immer schön in der Erklärung finde. Also wir haben da eine strukturelle Verletzung. Was bietet aber die Software? Das, was du gesagt hast, die Untersuchung, also Krafttests, Funktionstests, wie sind die Schmerzen auch, wie ist die Lebensqualität des Patienten, das, was du eben auch schon gesagt hast, wie ist die Lebenssituation, was ist der Beruf, das sind alles wichtige Faktoren, traumatisch oder nicht traumatisch, hatten wir schon gesagt, sogenannte Red Flags oder Yellow Flags auszuschließen und dann über diese Eigenanamnese heraus, was will der Patient leisten, welche Altersstruktur sind wir, das sind, denke ich mal, so die Parameter, die da einfach sehr stark hineinfließen müssen, weswegen man dann eben nicht einfach sagen kann, klar, das ist operativ, also da gibt es jetzt nicht, es gibt klare, hundertprozentige operative Dinge, aber in der Orthopädie gibt es ja, denke ich, gerade in dem ambulanten Bereich auch sehr viele Dinge, die auch mit Zeit einfach dann auch erstmal gut funktionieren und die man auch nicht direkt dann machen muss. Ja, ich weiß, dass ja manche sagen, ja, aber wenn ich jetzt ausfall so und so lang, ich muss in den Beruf oder ich habe vielleicht gerade auch neu angefangen in einem Beruf. Das sind alles individuelle Parameter, die da mit reinfließen müssen.
Auf jeden Fall. Also das ist also ganz, ganz klar und ganz eindeutig, dass das so ist. Und da gibt es auch gar nichts dran zu rütteln. Man würde auch nie, gehe ich jedenfalls davon aus, dass das auch für sämtliche Kollegen, Kolleginnen gilt, jemanden zu einer Entscheidung für eine Operation oder gegen eine Operation überzeugen oder überreden wollen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und was ich eingangs gesagt habe, die Leute sind so mündig und man kann das so vernünftig erklären, dass eigentlich auch der sagen wir, vielleicht etwas Pech beim Denken hat, im Endeffekt dann doch nachvollziehen kann, warum, welche Entscheidung jetzt hier das Richtige wäre. Und das Entscheidende ist ja nur, dass man sowohl bei der Entscheidungsfindung da helfen kann, als auch, dass man, wenn jemand die Entscheidung getroffen hat, auch die Konsequenzen so beleuchten kann. Beispielsweise, wenn so eine Rotatormanschette gerissen ist und jemand sagt, ich habe aber jetzt gerade den Job neu angefangen, ich komme im Job so erstmal zurecht, ich verstehe das, ich kann es aber beispielsweise erst im Sommer machen oder der Chef hat mich gebeten, können wir es nicht in einem Jahr machen, jetzt ist die Auftragslage so und so. Da muss man ja erklären können, ja okay, wir können es in einem Jahr auch noch operieren, wenn alles normal läuft. Oder sagen, also wenn wir das bis dahin nicht gemacht haben, dann haben wir da eigentlich keine große Chance mehr, irgendwie dran zu gehen. Oder wir müssen sich einfach darauf einstellen, wenn sie es jetzt so versuchen, wenn es die nächsten 6, 8, 12 Wochen so wehtun sollte oder irgendwie auch 4, 5, 6 Monate wehtun sollte, dann ist es ja nicht, dass man es operiert und 2 Tage später springt man auf und sagt, jawohl, das war jetzt super, jetzt ist alles weg, weil das weißt du noch viel besser als ich, da bilden sich muskuläre Verspannungen drumherum, da gibt es Faszienproblematik, da gibt es Verklebungen, es gibt Fehlhaltung. Das ist ja nicht alles dann nur mit dem Messer oder in dem Fall mit dem Arthroskop, den arthroskopischen Instrumenten dann irgendwie gelöst. Also von daher ist das schon so, dass man es den Leuten vernünftig erklären muss und auch vernünftig erklären kann und dann können die mitentscheiden und unterm Strich abschließend auch selbstentscheidend.
Das heißt, du siehst für die Operation jetzt grundsätzlich nicht einen negativen Faktor zu sagen, wir können das gerne auch noch schieben, weil es ist jetzt nichts insofern Akutes, dass wir das jetzt morgen machen müssen oder lebensbedrohlich
ist. Also wenn wir jetzt im Beispiel Rotatorenmanschette bleiben, dann gibt es da natürlich ein, zwei Situationen, wo man sagt, Mensch, beispielsweise so ein vorderer Anteil ist jetzt ein subskapulares Sehne beispielsweise, heißt das, wenn so eine Sehne gerissen ist und ist großflächig abgerissen, dann ist das was, was man eher zügiger operieren sollte, was auch ohne Operation nichts werden wird aller Voraussicht nach. Wenn es jetzt beispielsweise ein oberer Anteil, so diese Hauptsehne, Supraspinatussehne, hat man vielleicht schon mal gehört, ist die gerissen ist und in einer speziellen Konfiguration, obgleich dann vielleicht sogar das Loch relativ groß ausschaut, gerissen ist, man aber sagen kann, Mensch, das kriegen wir aller Voraussicht nach in einem halben, dreiviertel Jahr ja auch noch gut hin. Teilweise sehen wir die Patienten ja dann auch zu den Verlaufskontrollen, die sagen, also eigentlich komme ich jetzt so noch ganz gut recht, muss man ihnen eben nur erklären, zu was das führt, wenn man es jetzt halt nicht versorgen würde dann. Aber wir haben viel weniger Zeitdruck. Da gibt es natürlich andere Verletzungen, was du vorhin schon hattest, auch mit Red Flags und sonst was rund um die Schulter, wo man sagt, das muss jetzt zeitnah und sollte wirklich auch zeitnah erfolgen, weil man teilweise ansonsten in quasi einfach schon über den Zeitfaktor in Revisionssituationen reinkommt, wo man sagen muss, jetzt hat man sich selbst schwerer gemacht, als man es eigentlich hätte haben müssen und damit auch vor allen Dingen der Patientin, den Patienten. Und das sollte man halt schon verhindern. Aber an sich gibt es nicht so viele Situationen, wo wir unbedingt sagen müssen, das muss übermorgen operiert sein bei einer Rotatorenmanschettenverletzung.
Gibt es denn da, also was ich den Patienten natürlich immer empfehle, ist für mich der wichtige Weg tatsächlich, wenn man sagt, okay, wir machen das in 2-3 Monaten, das ist ein besserer Zeitpunkt als Beispiel, unbedingt begleitend Physiotherapie zu machen. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber wir haben eigentlich auch in den postoperativen Ergebnissen, wenn wir präoperativ, also vor der Operation, mit den Patienten gearbeitet haben, deutlich bessere Ergebnisse, weil du Beispiel Verklebung, Faszien, mit dem Wort bin ich auf Kriegsfuß, aber
Faszien.
Genau. Wir wissen ja nicht genau, was für was die Faszien eigentlich da sind. Wir wissen, dass sie in gewisser Weise über Bewegungsmangel oder Bewegungseinschränkung verkleben. Verkleben ist auch nicht mein liebstes Wort, aber wir schaffen ein Funktionsdefizit, eine andere Art von Masse im Gewebe. Ja? Aber das verhindern wir ja damit eigentlich in der OP. Und wir schaffen meines Erachtens noch eine bessere Propriozeption, also vor allen Dingen auf die Info vom Kopf an die muskuläre oder Gelenksituation, indem wir dann hinten raus wiederum eine schnellere Genesung eigentlich haben. Für Beispiel nach der Operation. Und wenn wir es sogar schaffen, diesen Weg zu gehen und eine Operation zu vermeiden, dann ist es natürlich ganz toll.
Klar.
Und deswegen ist es, glaube ich, auch nicht schlimm, wenn man sagt, ja, okay, wir haben es jetzt 6 Wochen, 8 Wochen, 3 Monate probiert und müssen doch operieren. Dann haben wir trotzdem einen positiven Effekt für nach der OP.
Absolut, das ist auch, was wir eingangs auch gesagt haben, also eher kein Versus, sondern eher so ein Hand in Hand der beiden Verfahren. Und das, was du sagst, dem kann man da weder was hinzufügen noch irgendwas dagegen sagen, das ist genau richtig. Ne? Also man macht damit ja keinesfalls was falsch, weil das, sonst müsste man es ja so auch erklären, müsste sagen, okay, wir probieren es jetzt konservativ im Sinne von, wir machen die Physiotherapie, sie machen ihre Eilbewegung und so weiter. Aber eventuell laufen wir in die vollkommen falsche Richtung. Also das würde ja überhaupt keinen Sinn. Das würde ja wirklich bedeuten, dass man gegeneinander spielen müsste. Und das ist nicht der Fall. Also von daher, alles, was du gesagt hast, ist richtig.
Und würde man jetzt einem, Sport ist ja auch dann ein wichtiger Faktor, Beispiel, ich habe schon eine strukturelle Verletzung, muss ich dann beispielsweise wirklich pausieren? Für mich ist nämlich immer entscheidend, also das ist für mich ein grober Fehler, den tatsächlich auch Ärzte oft machen, zu pauschalisieren. Das heißt, oh, sie haben das und das, da jetzt erstmal gar keinen Sport machen oder das nicht machen. Die Physios sind dann eigentlich in dem Auftrag, das zu revidieren und zu sagen, nee, nee, wir haben ja noch andere Möglichkeiten. A, Restkörpertraining, B, was haben sie noch für Möglichkeiten? Gut, vielleicht müssen wir jetzt nicht mit der Hüftarthrose auf den Fußballplatz rennen, obwohl die Studienlage auch da ein bisschen unterschiedlich ist, dass man sagt, wenn man abrupt und schnell aufhört, dann ist es für den Körper eher sogar schlechter. Aber was ist denn mit Fahrradfahren, Beispiel als Möglichkeit? Oder was kann man verändern? Also, dass man es nicht so macht, dass man komplett direkt aufhört, weil das hat dann wieder einen psychischen Faktor. Ja? Aber was ist denn, was ist für die Struktur? Ist es da groß schädlich zu sagen, wenn wir jetzt wieder das Beispiel Rotatorenmanschette nehmen, wir haben dort einen Riss, sag ich, will aber noch jetzt 2 Wochen in, die spiele ich irgendwelche Meisterschaften und muss das und das noch machen?
Also ich halte es aber echt gerne mit Respekt der Schmerzgrenze. Also was kann sich dann eigentlich wunderbar immer an Kinder orientieren. Wenn Kinder eine Verletzung haben, dann schonen die sich. Wenn Erwachsene eine Verletzung haben, dann nehmen sie gerne Schmerztabletten und machen einfach weiter. Und das ist häufiger da eher mal so die Krux. Wenn wir jetzt also eine Rotatorenmanschettenverletzung nehmen und einer meint, er muss jetzt seine Vereinsmeisterschaften beim Tennis noch spielen oder seine Badmintonliga läuft noch oder sonst irgendwas, was da noch sein großer Auftrag ist oder er muss noch die Holzdecke im gesamten Haus streichen. Wenn es unter Respekt der Schmerzgrenze funktioniert, ist es in der Regel nicht so, dass da ein riesengroßer Folgeschaden daraus resultiert. Wenn ich natürlich vorher 2 Tabletten nehmen muss, damit es funktioniert und am nächsten Tag die nächste schlucken muss, damit ich irgendwie wieder in Gang komme, dann sollte man es nochmal überdenken. Aber an sich bin ich bei dir, dieses abrupt aufhören und dieses so in die vollkommene Immobilisation zu kommen, ist glaube ich, obsolet, wie man so schön sagt.
Da kann man aber auch nochmal unterscheiden zwischen dem, der einen Schmerz unterdrückt, oder zwischen dem, der wirklich unterstützend mit vielleicht mal einer Cortisonspritze, die eine Entzündung hemmt, oder Ibuprofen als Entzündungsreaktion. Da gibt es, glaube ich, auch nochmal Unterschiede. Also zwischen Hemmung und Unterstützung müsste man auch nochmal, denke ich, unterscheiden.
Klar, das ist ja was, was den Kreis wiederum zuvor abschließt, dass man es den Leuten vernünftig erklären muss und dann vernünftig darstellen kann und dann auch erklären kann, was du sagst. Mensch, wenn es im Zweifelsfall mal so ist, dann nehmen Sie halt mal eine Tablette, das funktioniert schon, aber nehmen Sie es nicht unbedingt 2 Ibuprofen und sagen, jetzt muss ich aber irgendwie 3 Gewinnsätze durchspielen. Und man zahlt ja immer einen gewissen Preis für das, was man da treibt. Und an sich ist es aber schon so, dass man über das Konservative und ich traue es mich ja kaum zu sagen, also jetzt weder dir noch als Vertreter jetzt fürs auch mehr Konservative oder mir fürs Operative, manchmal ist ja auch der Faktor Zeit, glaube ich, das Entscheidende. Da ist einfach dann auch Zeit vergangen. Manchmal kommen Leute ja auch nach einem halben Jahr wieder und sagen, oh, jetzt geht es eigentlich viel besser. Man sagt, oh, was haben sie gemacht? Ja, eigentlich nichts. Also die kennst du auch, diese Fälle, wenn man ehrlich ist. Ne? Also sprich, ich glaube, wenn wir aber so bei dem Großteil der Leute bleiben, und das sind eben, gilt bei mir immer die 80%-Regel, bei 80% der Leute funktioniert es eigentlich so, wie wir es bisher gesagt haben. Und das ist nach wie vor auch der richtige Weg. Und da spielen ja abgesehen von dem ganzen Fachlichen, was wir da an Input reingeben wollen, beide auch ganz individuelle Beweggründe zusätzlich eine Rolle. Sprich, ich kenne jetzt kaum einen, der beispielsweise auf den Hof geht und sich einfach ein Auto aussucht und sagt, so, das kaufe ich, fährt mit dem Auto vom Hof und das war's. Da schläft jeder drüber und jetzt reden wir darüber in so einer Operation. Da sollen wir also hinkommen und sagen, ja gut, jetzt werde ich operiert, gut, passt schon, machen wir direkt den Termin fest. Das heißt, da spielen ja auch solche seines psychologischen oder emotionalen Beweggründe mit einer Rolle rein. Und ich selbst würde mich auch wohler fühlen, wenn ich wüsste, Mensch, das kann man erstmal konservativ versuchen und kann erstmal ohne Operation gucken, ob das geht. Genauso, wenn mir jemand vernünftig erklärt hat, Mensch, in deinem Fall ist es jetzt aber nicht möglich, lass dich doch lieber operieren und das sollte man des und deswegen machen. Das kann man den Menschen so erklären, dass die es verstehen können. Das funktioniert.
Obwohl da oft die Krux ist, bei manchen Patienten, die Einfachheit eher in der Operation sehen.
In der Hand des Geübten.
Bevor ich jetzt 3-6 Monate Training mache oder intensiv arbeite und dann kommt am Ende doch nichts raus, ja, und man den Patienten danach sagt, okay, wir müssen vielleicht tatsächlich noch ein bisschen am Übergewicht arbeiten, wir müssen vielleicht noch gucken, dass weniger Rauchen ein Faktor ist, dann ist das was man teilweise eben auch ganz klar benennen muss. Wenn sie die Punkte nicht einhalten, dann werden wir es wahrscheinlich auch nicht gut schaffen. Und es gibt ja heute sehr, sehr gute Studienlagen jetzt in der Zwischenzeit auch bei der Physiotherapie, die man dann einfach auch sehr, sehr gut vermitteln kann und sagen, ja, das ist die Lage, die wir haben. Und wenn man das nicht macht, dann haben wir halt weniger tatsächlich Chancen. Ne?
Und ich finde trotzdem, entschuldige, da noch kurz einzuhaken, aber also man muss sich das ja immer so recht plastisch und recht bildlich vorstellen und sowas. Das heißt, da kommt jemand und der hat jetzt diese, jene Beschwerden und die hat er jetzt in der Regel ja schon ein paar Wochen, Monate. Dann überlegt er sich, okay, ich brauche einen Arzttermin, dann dauert es immer eine Weile, bis man wirklich zum Arzt gekommen ist. Dann ist das Ganze also in der Regel irgendwas zwischen 3 und 6 Monaten irgendwie schon alt. Dann sagt man, okay, ist mal Physiotherapie, dann ist es beispielsweise, wir würden es jetzt machen, das ist kurz vor der Weihnachtszeit, das heißt, eigentlich kriegt man nirgendwo mehr Physiotherapie-Termine, wenn man ehrlich ist. Ich möchte mich entschuldigen bei denen, die noch Termine frei haben, aber in der Regel ist es jetzt schwierig. Das heißt, das Ganze beginnt dann irgendwann so Mitte Januar, dann machen wir eine Verlaufskontrolle hier bei mir, wegen mir wieder in 3 Monaten, dann sind so 6 Wochen Therapie gelaufen, dann steht aber schon irgendwie fast der Osterurlaub wieder vor der Tür und eigentlich geht es jetzt auch doch gerade so ganz gut, also da läuft ja im Individuellen auch so viel irgendwie ab. Es ist ja nicht so, dass einer kommt oder eine kommt her, hat seit vorgestern die Beschwerden. Wir sagen, jetzt machen wir konservativ, morgen geht's los mit Physiotherapie. Dann geht man 3-mal die Woche zur Physiotherapie. An 2 Abenden macht man noch in Eigenregie seine Übung, kommt nach 6 Wochen wieder vorbei, kann einen vernünftigen Strich drunter ziehen. Also man muss es ja immer auch so ein bisschen, sagen wir mal, es menschelt an allen Ecken und Enden und das muss man auch so mit einem vernünftigen Augenmaß betrachten. Und ich glaube, das machen wir ja beide ganz, ganz manierlich da.
Ja. Das heißt, wir fassen zusammen, wir müssen stark individualisieren, wir können nicht pauschalisieren. Wir brauchen aber auch tatsächlich ein Hardware oder eine Diagnostik, um wirklich mal grundsätzlich den Status quo zu haben. Und dann aber die Anamnese, also Krafttests, individualisiert zu schauen, Red Flags zu beachten. Das entscheidet dann auch meistens, Red Flags ist meistens einfach wirklich operativ und dann auch schnell. Ja. Und dann müssen wir gucken, was der Patient grundsätzlich in seinem Alltag auch mit sich bringt. Und er sich wirklich Zeit lassen sollte, vielleicht wirklich 1-2 Tage darüber zu überlegen, welche Möglichkeiten habe ich, was bringt mir die Physiotherapie vor Ort, vielleicht eben auch nochmal mit einem Rezept, wenn der Doc so nett ist, eins auszustellen und sagen, mit dem Physiotherapeuten zu arbeiten, sondern das sind unsere Ziele, das ist das, ja, also wirklich zweigleisig zu fahren und zu sagen, und dann vielleicht mit Absprache auch Arzt und Physio zu sagen, ich sehe da gute Chancen. Oder, deswegen will ich nochmal sagen, es ist so ein bisschen die Waage, wir sind nicht beide nur konservativ oder operativ, sondern wirklich zu sagen, das macht aus A der Erfahrung dann auch absolut Sinn. Die Studien zeigen, weil es gibt ja auch Leitlinien, die für uns einfach auch wichtig sind, an denen wir das entscheiden oder mitentscheiden. Und dann zu sagen, in dreifacher Absprache, das ist die wahrscheinlich richtige Entscheidung. Ja? Wenn ich natürlich massiv muskuläre Defizite oder sonstige Dinge vielleicht sehe beim Patienten, dass ich sage, ich habe noch gute Chancen, hier mit ihm zu arbeiten. Oder wenn wir sehen, das wird nichts, dann auch wirklich zu sagen, ja, es macht wirklich Sinn, eine Operation dann durchzuführen.
Ja. Ich glaube, so kann man das wirklich schön zusammenfassen. Und so ist es ja auch. Das ist ja auch der gelebte Alltag. Also da hast du recht.
Schön. Dann haben wir schon die Einstiegsfolge wieder geschafft. Und das war ja tatsächlich, weil die Folgen bauen ja auch immer so ein bisschen aufeinander auf. Und deswegen sind wir froh, so mit einem allgemeinen Thema wieder zu starten, dass wir da die Parameter gelegt haben. Und dann kann man auch daraufhin immer wieder zurückzugreifen, was wir noch an weiteren Themen dann mit uns zusammen besprechen.
Ja, es soll ja auch was Kurzweiliges sein. Vor allen Dingen zeigen, dass wir wieder da sind, eigentlich nie wirklich weg waren, nur nicht die Zeit gefunden hatten, dass sich das jetzt wieder ändert. Wir kommen also wieder in regelhafteren Abständen, genießen jetzt so ein bisschen auch trotzdem die schöne Vorweihnachtszeit.
Jawohl, und werden dann im neuen Jahr mit neuem Thema wieder einsteigen und das Jahr beginnen, denke ich.
Dann können wir allen ja nur noch auch eine schöne Weihnachtszeit, genau, besinnliche Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Jawohl. Dir vor allen Dingen auch.
Ich rutsche auf Ski, tatsächlich.
Ah, ja. Das freut mich sehr zu hören. Tu dir nichts.
Ich mache nicht den Manuel Neuer, hoffentlich. Ja,
aber falls doch, ich wüsste deine Adresse fürs Operative.
Ja.
Oder auch fürs Konservative, je nachdem.
Gucke ich erstmal, dass ich genügend trainiere, weil ich habe ja so viel Muskelmasse.
Ja. Alle sagen das.
Also, wir hören uns im neuen Jahr. Vielen Dank.
Danke dir, Daniel.
Und bis demnächst.
Bis dann. Ciao.
Dies war ein Podcast, produziert und gestaltet von der Praxisklinik TTC Neustadt und der Physiotherapie Movin am Mooswald in Freiburg.